Einen schönen guten Morgen euch allen, allen hier im Saal, allen vorm Computer oder wo auch immer ihr jetzt über Video mit zuschaut, allen, die später mal die Aufnahme anhören werden. Schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Und alle, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, so lange ist es ja noch nicht her. Ich wünsche euch ein echt gutes und gesegnetes neues Jahr. Vielen Dank. Willkommen zurück im Korintherbrief. Die Reihe werden wir fortsetzen. Die ist über Weihnachten naturgemäß ein bisschen unterbrochen worden. Heute geht's weiter. Das ist so ein bisschen Déjà-vu-Erlebnis. Ich weiß, den Titel in ähnlicher Form gab's schon. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Anfang November hat Björn seine Predigt so genannt. Und ich gebe zu, mir kam erst der Titel in den Sinn, als ich den Text für heute gelesen habe. Und dann dachte ich, kennst du irgendwoher? Das war also nicht die logische Fortsetzung, es hat sich irgendwie so ergeben. Wir werden sehen, es ist tatsächlich logisch, dass sich das so fortsetzt, weil sich unser Text heute einreiht in die Themen, die wir in den letzten Wochen vor Weihnachten schon bearbeitet, erklärt bekommen haben. So als kurzer Die Kurzform eben ist, du darfst so bleiben, wie du bist. Verschiedene Themen, die wir schon bearbeitet hatten. In Kapitel 6 ging das los, die Freiheit der Christen. Alles ist mir erlaubt. Ist das wirklich so oder gibt es da möglicherweise Einschränkungen? Kapitel 7, ganz viele Ehethemen. Björn und seine Predigt, du darfst. Ja, als Christ darfst du heiraten. Natürlich darfst du das. Und du darfst anschließend auch mit deinem Ehepartner ins Bett gehen. Auch das darfst du. Die Korinther hatten da so ihre Anfragen und Probleme an der Stelle. Danach Heinrich Weidmann zum Thema Ehescheidung, Wiederheirat. Heute dann unser Abschnitt. Was das mit den Lebensumständen zu tun hat, sehen wir gleich. Und dann wird es später nochmal weitergehen mit den Ehethemen, Ehelosigkeit und den Fragen rund um Witwen. Unser Abschnitt heute, 1. Korinther 7, 17 bis 24. Interessanter, kurzer Text, der eine ungeahnte Weite bekommen könnte. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Wer mag, darf gerne mitlesen. Grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat, und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. War jemand beschnitten, als Gott ihn rief, dann soll er nicht versuchen, die Beschneidung rückgängig zu machen. War jemand unbeschnitten, als Gott ihn rief, dann soll er sich nicht beschneiden lassen. Ob einer beschnitten ist oder ob er unbeschnitten ist, macht keinerlei Unterschied. Worauf es ankommt, ist, Gottes Gebote zu halten. Jeder soll die Lebensumstände akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Warst du ein Sklave, als Gott dich rief? Lass dich davon nicht niederdrücken. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Ob du frei bist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Denn wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen wurdest, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du frei warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave von Christus. Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zum Sklaven von Menschen. Noch einmal, Geschwister, jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde, und soll seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Etwas Grundsätzliches vorneweg. Zum Korintherbrief haben wir immer wieder schon von, meinen Vorrednern gehört. warum Paulus den Brief schreibt und wie so in Korinth aussah. Darauf will ich gerne aufbauen. Ein erster Gedanke, der mir gekommen ist, ist vielleicht so ein bisschen außerhalb unseres Themas. Aber ich fand ihn spannend genug, den trotzdem mitzubringen. Was die Korinther ja richtig machen, sie stellen Fragen. Das ist eine schwierige Situation, zu den ersten christlichen Gemeinden zu gehören. Es gibt keine Historie, auf die man sich beziehen kann. Es gibt keine Gewohnheiten, die man schon gebildet hätte. Es gibt kein Handbuch für Gemeindeleitungen, keine Literatur zum Thema, die man lesen könnte. Man muss das alles erstmal erarbeiten. Also tun die Korinther etwas sehr Gutes. Sie stellen Fragen. Der Paulus, der kennt sich doch aus. Das ist ein intelligenter Mann, der hat das studiert, der kennt die Zusammenhänge. Wenn wir uns also hier nicht einig sind in verschiedenen Themen und nicht sicher sind, wie man das richtig macht, dann fragen wir jemanden, der sich mit sowas auskennt. Natürlich braucht sowas Mut. Man wagt sich aus der Deckung und gibt zu, ich weiß es nicht wirklich. Und es könnte passieren, dass ich auf dem falschen Weg bin und mich korrigieren lassen muss. Aber was wäre die Alternative? Für jede abweichende Lehrmeinung eine eigene Gemeinde gründen? Oder lieber mit einem falschen Lebenskonzept leben, als den Mut zu haben, um Hilfe zu bitten? Die Korinther machen das gut. Die stellen Fragen und wollen sich notfalls korrigieren lassen. Mein erster Gedanke war, hast du so eine geistliche Instanz? Heute sagt man vielleicht eher ein Mentor. Hast du jemanden wie den Paulus, zu dem du gehen kannst, wenn du Fragen hast? Wo du auch mal ehrlich eine Frage stellen kannst, für die man sich sonst schämen würde. Von dem du auch die Antwort annehmen kannst. Und ich weiß, dass das Mut braucht und eine gewisse Ehrlichkeit auch mit sich selbst. Es gibt Menschen, die suchen sich einen Mentor und wenn ihnen der Mentor unbequem wird, weil er irgendwo reinsticht, dann sucht man sich halt einen anderen Mentor und vielleicht noch einen Mentor. Bist du bereit für eine unbequeme Antwort, für Korrektur? Das kann im Hauskreis sein, das kann durch den Pastor durch eine Predigt passieren. Das kann im Gespräch mit den Ältesten sein, mit einer guten Freundin, die man einfach mal anrufen kann oder sich zum Kaffee trinken trifft. Das kann ein Freund sein, mit dem man, was weiß ich, einfach mal am Auto rumschraubt und nebenbei so die Themen des Lebens bespricht. Wer kann dir weiterhelfen, wenn du selbst keine Antwort auf deine Fragen findest? Hast du einen Paulus? Oder gibt es jemanden, der einen Paulus wie dich brauchen könnte? Oder eine Paula, nennen wir es mal so. Zurück zum Text. Zweierlei. Wir schauen uns natürlich an, was erklärt Paulus hier, und zum anderen will ich versuchen zu verstehen, warum Paulus das sagt. Vielleicht ist das auch eine Art Schlüssel für viele andere Texte, die Paulus so verfasst hat. Das erste, ein gut begründetes, es bleibt so, wie es ist. Das bleibt auch, wie es ist. Das ist auch schön. Wir kommen von verschiedenen Fragen rund um die Ehe her. Und der Übergang zu unserem Text legt nahe, dass Paulus hier kein neues Thema anfängt. Außerdem kommt er ja hinterher wieder auf das Thema Ehe noch zurück. Er will einfach nochmal das, was er bis jetzt gesagt hat, verstärken. Und er erweitert es interessanterweise über das eigentliche Thema hinaus. Was er zuerst sagt, ist, nur damit ihr es nochmal gehört habt, ihr müsst an eurer Ehe nichts ändern, nur weil ihr jetzt Christen seid. Nur soll jeder so leben, wie er gelebt hat, als er Christ wurde. Seid einfach in eurer Ehe oder in euren Beziehungen Christen. Eure Lebensumstände müssen sich nicht zwangsläufig ändern, nur weil ihr Christen geworden seid. Was sich ändert, ist das, wie ihr eure Lebensumstände füllt. Was sich ändert, ist eure Einstellung zu manchen Dingen. Paulus erklärt zwei Dinge. Erstens, das ordne ich in jeder Gemeinde an. Das hier gilt nicht nur in Korinth. Das schreibe ich nicht nur euch und bei anderen sehe ich es anders. Nein, das ordne ich in jeder Gemeinde an. Das gilt in Korinth, das gilt in Ephesus, das gilt in Galatien, das gilt in Rom, das gilt in Jerusalem, das gilt in Grünberg. Außerdem erweitert Paulus den Gedanken über das Thema Ehe hinaus. Jetzt müssen wir wissen, die Gemeinde in Korinth war ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Da gab es Juden, vermutlich Judenchristen, die aus Rom geflohen waren. Daneben Griechen und alle anderen, hier unter dem Sammelbegriff Heiden zusammengefasst, als Gegenüber zu den Juden. Da gab es eine gewisse Anzahl von Sklaven und auf der anderen Seite Managertypen wie den Vorsteher der Synagoge, der zum Glauben gekommen war, und so verschiedene andere. Und viele irgendwo so dazwischen. Wir würden heute sagen, ja, das ist eine ganz normale Gemeinde, ganz bunt zusammengewürfelt. Damals war das durchaus nicht so ohne. Und Paulus erklärt, wenn du zum Glauben gekommen bist, muss das nicht bedeuten, dass du dein Leben komplett umbauen musst. Juden und Heiden zum Beispiel. Ein Jude darf ein Jude bleiben, äußerlich. Und das Zeichen für die Juden war die Beschneidung. Jetzt gab es Juden, die dachten, oh, jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich meine Beschneidung zurückgängig machen, weil jetzt bin ich ja kein Jude mehr. Und dann gab es Judenchristen, die sagten, ja Moment, wenn wir jetzt als Judenchristen Christen sind, dann müssen die Heiden doch uns angepasst werden, also müssen wir die Heiden beschneiden. Und Paulus sagt, nein, wofür? Braucht ihr nicht gegenseitig voneinander zu erwarten oder euch selbst unter den Druck zu stellen? Was euch zu der Gemeinschaft als Christen macht, und das steckt dann dahinter, das sind nicht diese äußerlichen Dinge. Das ist etwas viel Tieferes. Sklaven und Freie, auch hier, das sind Äußerlichkeiten, vielleicht manchmal keine ganz angenehmen. Und trotzdem, als Christen sind Sklaven innerlich freie Menschen. Und freie Menschen werden natürlich nicht umgekehrt gerne zu Sklaven werden wollen, aber in Christus sind sie automatisch Sklaven, Diener Jesu Christi. Paulus sagt nicht, ändert nichts an eurem Leben. Den Sklaven sagt er, wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Lebensumstände zu ändern, dann solltet ihr das gerne tun. Aber ihr müsst es nicht erzwingen. Und schon gar nicht unter der Begründung, weil ich jetzt Christ geworden bin, muss ich. Nö. Es spricht nichts dagegen, dass du deine Lebensumstände änderst, umziehst, ein anderes Auto kaufst, den Beruf wechselst, vielleicht tatsächlich einen Verein verlässt. Tu's, weil du es kannst. Nicht, weil du es musst, unter der Begründung, weil ich jetzt Christ bin. Wenn Paulus jetzt sagt, du darfst so bleiben, wie du bist, dann ist das für ihn eine wohlbegründete Meinung. Und mit der Begründung im Hinterkopf lassen sich vielleicht zu manchen anderen Sachen, die Paulus gesagt hat, auch erklären. Denkt dran, für euch ist ein immenser Preis bezahlt worden. Weshalb sollt ihr euch jetzt abhängig machen von jemandem anderen als von Gott selbst? Wir haben im Feuerwehreinsatz verschiedene Markierungen am Helm und verschiedene Westen, die uns sagen, wer welche Ausbildung, welche Qualifikation hat und wer wie viel zu sagen hat. Wenn dann da jemand steht mit einem umlaufenden roten Band am Helm oder einer gelben Weste, dann ist klar, da ist oben. Beim Verbandsführerlehrgang haben sie uns damals beigebracht, nach euch kommt nichts mehr. Das ist die höchste Ausbildung, die man in der Feuerwehr in Deutschland bekommen kann. Über euch gibt es nur noch den Lehrgang Führen von Welten und Galaxien und der wird nicht einberufen. Über Verbandsführer gibt's nichts. Wenn ich an der Einsatzstelle meine gelbe Weste anziehe, ist klar, das ist der oberste Einsatzleiter. Darüber kommt nichts. Dem sagt keiner mehr was. Es gibt einfach irgendwo ein Ende der Fahnenstange. Darüber geht einfach nichts mehr. Wir sind das gewohnt, bei uns in Hierarchien zu denken und zu arbeiten. Und die gibt's tatsächlich im normalen Leben auch. Wonach richtet ihr euch im normalen Leben? Wer darf euch was sagen? Wer darf euch rumkommandieren? Wer darf euer Lebenskonzept oder eure Lebensverhältnisse bestimmen oder in Frage stellen oder in die eine oder andere Richtung dirigieren? Paulus sagt, es gibt eine einzige höchste Instanz und über deren Meinung geht überhaupt gar nichts drüber. Aus dem simplen Grund, mehr als Jesus hat niemand anderes für euch getan. Er hat den höchsten Preis bezahlt, er hat sein Leben für dich gegeben. Wenn also irgendjemand sagen kann, was dein Leben wert ist und wie richtig es ist, so zu sein, wie du gerade bist, dann Jesus und nur er. Nicht irgendjemand anderes, nicht irgendein Mensch. Alles andere muss ich im Zweifelsfall immer wieder an der Frage messen lassen, sieht Jesus das auch so? Verstehst du, jemand ist für dich gestorben, das ist nicht der Plot für den nächsten Stirb langsam Teil 6 mit Bruce Willis oder sowas. Das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Jemand ist für dich gestorben. Jesus hat sein Leben für dich hergegeben, weil es die einzig verbliebene Option war, um dein Leben zu retten. Das ist die Realität. Wenn es um Hierarchie in deinem Leben geht, ist das ganz oben. Darüber gibt's nichts. Was Jesus von dir denkt, ist wichtiger als alles andere. Und er denkt, du bist es wert, dass ich dafür sterbe. Und was Jesus erwartet, ist wichtiger als alles andere, was andere von dir erwarten könnten. Eine Predigt soll, so habe ich es gelernt, Gesetz und Evangelium beinhalten. Das hier ist das Evangelium. Die gute Nachricht, die ich dir zurufe. Jesus ist für dich gestorben. Dir sind deine Sünden vergeben und du bekommst ewiges Leben. Punkt, Ausrufezeichen, basta. Amen. Das ist so. Und weil das so ist, und das ist das Schlusswort von Paulus in dem Abschnitt. Und es ist das dritte Mal, dass er es wiederholt. Weil das so ist, dürft ihr die Lebensumstände akzeptieren, in denen ihr seid. Und soll sie einfach mit eurem Christsein neu ausfüllen. Ihr seid Christen in euren Beziehungen. Ihr seid Christen in euren Freundschaften, in eurer Nachbarschaft, in eurem Verein, an eurem Arbeitsplatz. Wenn ihr einkaufen geht, seid ihr Christen. Es darf einfach so bleiben, wie es ist. Naja, innerlich ändert sich natürlich was, aber eure Lebensumstände, die müsst ihr nicht ändern. Unser Text ist vielleicht sowas wie eine Klammer um das ganze Thema rum. Auch wenn es anschließend nochmal mit zwei Ehethemen weitergeht. Aber trotzdem, es geht hier ja auch nicht nur um die Ehe. Es geht um dein komplettes Lebenskonzept. Ein Christ muss doch dieses oder jenes tun oder darf das auf keinen Fall tun. Ich glaube, es kommt immer auf den Grund an, warum man etwas tut oder nicht tut. Wer sagt denn, dass Christen keine Rockmusik hören dürfen? Wer sagt denn, dass Christen nicht rauchen dürfen, nicht auf Partys gehen dürfen? Wer sagt denn, dass Christen besser nicht im Haifischbecken Vorstandsetage eines globalen Konzerns arbeiten, nur weil sie da Gefahr laufen, ihren Glauben zu kompromittieren? Christen dürfen weiter in ihrem Beruf arbeiten. Nicht jeder muss gleich Pastor werden, auch wenn es sehr entspannt ist, momentan hier vorne zu stehen ohne Maske. Das würde ich jedem gönnen. Und ich freue mich über viele, die sich zu Pastoren ausbilden lassen. Aber nicht jeder Christ muss gleich seinen Beruf hinschmeißen und sagen, ich werde jetzt Pastor. Oder sonst irgendwas. Die dürfen auch weiter in ihrem Ort bleiben, in ihrem Haus wohnen, weiter in ihrem Verein sein, ihren Hobbys nachgehen. Gab ein paar hochgezogene Augen, als ich damals in Südhessen, als ich da als Pastor in der Gemeinde war, in die Feuerwehr eingetreten war. Fanden manche spannend, dass ein Christ, auch noch ein Berufschrist, in die Feuerwehr gehen darf. Und da nach dem Einsatz auch mal mit den Kameraden ein Bier trinkt. Und als ich dann den stellvertretenden Wehrführer verheiraten durfte, auf der Hochzeitsfeier Karaoke mitgesungen habe und mit der Braut versucht habe, okay, ich gebe es zu, versucht habe, zu tanzen. Ein Christ? Gottlob, und das sage ich so, Gottlob sind die Zeiten vorbei, wo sich Christen kategorisch von der bösen Welt abgekapselt haben, aus lauter Angst, es würde ihren Glauben kaputt machen. Und sich definiert haben über das, was man nicht darf. Und bekannt waren für das, wogegen sie sind. Die Zeiten sind zu allem Glück vorbei. Wie war das, als du Christ geworden bist? Was ging dir durch den Kopf? Welche Pläne hattest du? Ich bin da nicht repräsentativ. Als ich Christ wurde, war ich ein Schulkind, während der Schulkinderbibelwoche in Gießen damals. Da hat man natürlich andere Pläne. Da hofft man, dass man bis zum nächsten Ferien durchhält. Da plant man noch nicht das große Leben. Habt ihr gesagt, gut, jetzt bin ich Christ, jetzt kann ich dieses oder jenes nicht mehr tun? Oder ich muss dieses oder jenes unbedingt tun? Wie sehr hat die Entscheidung für ein Leben mit Gott eure Lebensumstände beeinflusst? Oder hat es das gar nicht? Haben andere Erwartungen an euch gestellt? Es ist nicht so, dass sich gar nichts ändert oder nichts ändern muss. Das passiert eigentlich automatisch, weil ihr als Christen eine neue Sicht auf die Dinge bekommt. Ihr seht mit den Augen eines Christen auf euer Leben. Und das sind die Augen, die geschärft werden durch das, was in der Bibel steht, durch das, was Gott euch sagt. Ihr bewertet Dinge anders, als ihr es vorher getan habt, weil sich eure Werte verschoben haben. Wodurch kann das passieren? Zwei Ideen. Entweder sagt er jetzt, ja, das kenne ich von mir auch, oder das ist eine gute Idee, das probiere ich mal aus. Eine Möglichkeit, du hörst auf dein Bauchgefühl. Ich glaube, wer Christ ist, hat automatisch auch den Heiligen Geist in sich. Aus irgendwelchen Gründen wirkt sich das bei manchen vielleicht etwas spektakulärer aus als bei anderen. Aber wenn wir den Heiligen Geist als die Kraft Gottes verstehen, die jederzeit in uns wirkt, durch die Gott in unser Leben reingreift, dann liegt es nahe, dass der Heilige Geist uns ein gewisses Bauchkrummeln verursachen kann, wenn etwas gegen Gottes Willen läuft. Wenn wir so direkt mit Gott verbunden sind. Wenn es dann um Sünde geht, nennen wir es vielleicht ein schlechtes Gewissen zu haben, das sich unweigerlich einstellt. Wenn du also in deinem Leben einen Teil betrachtest und nervös wirst, dann kann es daran liegen, dass Gott durch den Heiligen Geist in dir irgendwas zum Schwingen bringt, weil du etwas als Christ anders bewertest als zu einer Zeit, als du noch nicht Christ warst. Wenn ich mir meine Feuerwehrkameraden betrachte, manche sind stolz drauf, wenn sie am Montagmorgen mit dem Kater zur Arbeit fahren. Weil das bedeutet, es war ein toller Sonntagabend, ich habe mir dermaßen den Kopf weggeschossen. Simples Beispiel. Aber als Christ bewerten wir das irgendwie automatisch anders. verursacht uns ein Bauchkrummeln. Und so gäbe es mit Sicherheit andere Themen. Eine andere Idee, du fragst dich, wie lebt man dann jetzt als Christ richtig? Und dann folgt ganz klassische Handarbeit. Was sagt die Bibel dazu? Wie sieht es aus mit Tanzen gehen und Party machen? Gibt es Kriterien, womit man seine Zeit verbringen soll oder lieber nicht verbringen soll? Ihr nehmt eure Bibel, nehmt eine Konkordanz dazu oder eine gute App. Ein Bibellexikon, fragt euch bekannte Prediger nach Kommentaren. Zettel und Stift könnten hilfreich sein. Und dann macht ihr euch auf die Reise. Für euch allein oder als Hauskreis. Habt etwas, das man eine Zweierschaft nennt. Das ist so Hauskreis im ganz Kleinen. Natürlich macht das was mit euch. Natürlich wird das Auswirkungen haben. Wenn ihr euch mit Gottes Wort beschäftigt, mit dem, was Gott sagt, wird das ganz normal sein, dass sich in euch drin was ändert. Es bleibt nicht alles beim Alten. Wenn ihr Gott gesagt habt, sei der Herr über mein Leben, bestimme du über mein Leben, dann rechnet besser damit, dass Gott genau das tun wird. Paulus grenzt das eine vom anderen ab. Eure Art zu leben wird sich ändern. Aber eure Lebensumstände, die dürfen die gleichen bleiben, ohne dass sich an eurem Christsein was ändert. Mir sind zwei Dinge zuerst durch den Kopf gegangen, nachdem ich den Text gelesen hatte. Zum einen der Titel, du darfst so bleiben, wie du bist. Und das Lied, das vor vielen Jahren zu Pro Christ immer wieder gesungen wurde, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das Lied passt nicht vollständig zu unserem Text, das ist mir auch klar. Aber doch so weit, dass er geeignet ist, den Inhalt der Predigt, sagen wir mal, behaltbarer zu machen. Wenn ihr jetzt so nachher nach Hause geht oder heute Nachmittag Zeit habt und euch das Lied wieder vorsingt. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und bei dir kann ich mich so geben, wie ich bin. Und für dich ist das okay, wenn meine Lebensumstände so bleiben, wie sie sind. Ich muss die nicht ändern, nur weil ich Christ bin. Und Jesus, ich werde nicht so bleiben, wie ich bin, weil du wirst in mir was ändern. Nur weil ihr Christen geworden seid, muss sich an euren Lebensumständen nichts ändern. Ihr seid einfach Christen in eurem normalen Alltag. Wenn sich was ändert, dann vor allem eure Einstellung zu manchen Dingen, eure Prioritäten, eure Werte, weil es diesen Herrschaftswechsel gegeben hat. Weil Jesus einen immensen Preis für dich bezahlt hat. Deswegen kannst du gar nicht anders als manches ändern. Und beides, das so bleiben und das ändern, ist okay. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.